Friedrich Merz präsentiert seine Mannschaft. Und damit nimmt die schwarz-rote Koalition zwei Monate nach der Wahl richtig Fahrt auf. In genau einer Woche will sich der Unionschef zum Kanzler wählen lassen. Die SPD lässt sich noch Zeit. Heute Abend endet der Mitgliederentscheid in der Hoffnung, dass es dann keine großen Überraschungen mehr geben wird. Die gab es dann allerdings doch gestern bei der Vorstellung der Minister der Union. Teilweise unbekannte Gesichter, Quereinsteiger und nun doch eine Parität von Männern und Frauen. Sieht so der Politikwechsel aus? Das Merz-Kabinett. Wer steht für was? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Ich begrüße Christoph Schwennecke, Publizist, Politikchef und Mitglied der Chefredaktion von T-Online. Herzlich willkommen Gordon Ripinski, Chefredakteur von Politico Deutschland. Und bei uns ist Rena Lehmann, Hauptstadtkorrespondentin der Neuen Osnabrücker Zeitung. Und ebenfalls Korrespondentin hier im ARD-Hauptstadtstudio ist Sarah Frühauf und sie begleitet die Union schon längere Zeit. Herzlich willkommen Ihnen. Bevor wir jetzt so wirklich mal auf die Minister einzeln schauen, würde ich doch ganz gern von Ihnen wissen, gab es eine Überraschung gestern bei der Verkündung? Hat Sie was überrascht, Herr Schönecke, bei den Namen?
Ja, einiges. Zuerst mal hätte ich den Kollegen Wolfram Weimer eher als Regierungssprecher denn als künftigen Kulturstaatsminister gesehen oder erwartet. Dann gibt es zwei Namen, die muss man sich immer noch mal in Erinnerung rufen, weil man es ehrlich gesagt als Berlin-Korrespondent sie noch nicht so drauf hat. Das ist der Gesundheitsminister, der künftige. Und die zukünftige Gesundheitsministerin Frau Wagen. Und der Verkehrsminister Patrick Schnieder. Also da sind wir wohl auch ein bisschen überrascht worden. Und natürlich, das hat man dann ja auch in der Berichterstattung gesehen, die überraschendste Personalie ist der neue Digitalminister Wildberger, der als Manager aus seinem digitale sozusagen Expertise hat. Mhm. Wir werden wahrscheinlich auf dieses Thema noch zu sprechen kommen.
Und wir zeigen Ihnen auch gleich nochmal die, die wir auch noch nicht so gut kennen, natürlich alle auch mit Foto. Frau Lehmann, was gab es für Sie so einen Punkt, wo Sie sagen, hups, da hätte ich nicht mit gerechnet?
Ja, also insgesamt war mein Eindruck bei der Vorstellung der Personalien, dass es tatsächlich, also dass ich dachte, das ist doch jetzt wirklich mal was anderes. Also Friedrich Merz hat ja sozusagen einen Politikwechsel immer versprochen und für mich drückte sich das gestern so ein bisschen aus bei der Vorstellung dieser Personalien. Also viele von uns mussten einige Namen erstmal googeln und er hat doch eine interessante Mischung gefunden, finde ich, aus einigen engen Vertrauten von ihm selbst, Experten, die man jetzt so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und er hat, was ich auch interessant fand, auf Stars und Sternchen eigentlich vollkommen verzichtet. Und das finde ich interessant mit Blick auf die Geschichte der Ampel, wo wir ja viele mit Christian Lindner, Annalena Baerbock, Robert Habeck, Scholz hatten, die da sozusagen um die Aufmerksamkeit von Anfang an gerungen haben. Und das fiel mir auf, dass das anscheinend erstmal so nicht der Fall ist.
Interessanter Punkt. Vielleicht mal gucken, was das bedeutet, Frau Frühauf. Was hat Sie überrascht?
Also tatsächlich der Name Carsten Wildberger. Mich hat überrascht, dass Friedrich Merz doch noch jemanden gefunden hat von außen, wie er es versprochen hat, der diesen Posten annimmt und einnimmt. Es waren wohl einige Namen auch im Gespräch, die abgesagt haben sollen. Zuletzt hatte man die hessische Digitalministerin, Frau Sinemus, auch immer wieder auf dem Zettel. Die soll auch wohl abgesagt haben und nicht zur Verfügung gestanden haben. Und dann dieser Name Carsten Wildberger, den ich mir auch immer wieder vorsagen muss, um ihn wirklich mir bewusst zu machen und zu merken. Ich glaube auch innerhalb der CDU, ich war gestern bei dem kleinen Parteitag bei dem Bundesausschuss, hatten den die wenigsten wirklich parat oder hätten den parat gehabt. Und dann dachte ich so, das ist schon cool, den Friedrich Merz gelungen ist.
Mhm. Herr Ripinski, sehen Sie es auch so und hat damit Friedrich Merz sozusagen was geschafft, wo man sagt, ja, da mit der Nominierung alleine ist das so ganz klar die Handschrift des künftigen Kanzlers mit einer klaren Agenda?
Also es ist jedenfalls seine Handschrift, die sich aber auch daraus ergeben hat, dass ein paar von den Namen, die er eigentlich haben wollte, eben dann nicht ins Kabinett gegangen sind. Und ich vermute und wir wissen auch, dass er da vor ein paar Tagen saß und noch mal ganz neu überlegen musste bei vielen Namen. Also Digitalministerium, das ist in der Tat die große Überraschung. Allerdings hat er da auch Absagen kassiert, das kriegt man nicht mehr auf eine Hand. Und trotzdem ist ihm am Ende eine Sache gelungen, nämlich, dass ein Aufbruchssignal von diesem Kabinett ausgeht, dass auch dadurch, dass er auf diesen Landesproporz nicht so sehr geachtet hat, er jetzt für ihn ganz glücklich das vermitteln kann, dass es ihm eigentlich um die inhaltliche Kompetenz geht. Und das ist für ihn ein wirklich positives Signal nach einem, ja, muss man sagen, desaströsen Start nach der Wahl, wo er überhaupt nicht vorbereitet war auf diese Verhandlungssituation mit Grünen und mit SPD um die Verfassungsänderung. Also das braucht er unbedingt, denn die Umfragen, die sind ja jetzt auch nicht so gut nach der Wahl für ihn ausgegangen bisher.
Und ein Manko, was immer gesagt wird, Frau Lehmann, ist, dass Herr Merz keine Regierungserfahrung habe. Jetzt hat er Menschen in seine Ministerriege berufen, die auch kein, vorher kein Minister waren und ja, oder aus ganz anderen Ecken kommen, wie eben aus der Wirtschaft. Ist das ein zu hohes Risiko?
Ja, also genau mit meiner Überraschung eben, also die ist erstmal positiv, weil wir natürlich diese Leute auch alle nicht kennen, aber natürlich ist es auch ein bisschen mutig und er geht in gewisser Weise auch ein bisschen ein Risiko ein. Also wir sind ja in Deutschland so gar nicht daran gewöhnt, eigentlich Leute von außerhalb der Politik plötzlich in ein Bundeskabinett zu befördern und zu sagen, wir nehmen da jetzt Experten. Das ist in anderen Ländern sehr viel mehr Usus als bei uns. Und ja, insofern, man sagt ja immer, ein guter Unternehmer ist noch lange nicht unbedingt ein guter Minister. So, das werden die jetzt erstmal zeigen müssen. Insofern, ja, geht er da ein bisschen ein Risiko ein, aber gut. Was ist die Alternative, frage ich ein bisschen. Also ich finde jetzt mal,
ja, für Wirtschaft hätte es ja zum Beispiel Herrn Lindemann gegeben.
Tatsächlich mal so ein bisschen was.
Ich
finde tatsächlich auch an der einen oder anderen Stelle jetzt mal so ein bisschen neue Wege zu gehen. Ja, das versucht er jetzt. Und ein bisschen vertraute Leute schart er ja schon auch noch um sich. Also Thorsten Frey hat zwar auch keine Regierungserfahrung, aber ist ja als langjähriger parlamentarischer Geschäftsführer und enger Vertrauter für ihn sozusagen seine rechte Hand. Und den hat er jetzt an seiner Seite. Das ist ein kluger Politiker, der auch moderieren kann. Also dem traue ich das schon zu, im Kanzleramt auch diese Rolle ganz gut einzunehmen. Aber Sie haben recht, also die umfassende Regierungsexpertise drückt dieses Kabinett jetzt nicht aus. Aber wenn er jetzt die ganzen alten Köpfe genommen hätte, würden wir jetzt auch wieder hier sitzen und sagen,
Und das Wichtigste war ja Politikwechsel und natürlich auch ganz klar Wirtschaftswende, Herr Schwennecke. Ist das jetzt die richtige Mannschaft für diese Wirtschaftswende?
Ja, das hängt, glaube ich, gar nicht so sehr an der Mannschaft, sondern an der Frage, hat er genug rausverhandelt? Gordon Ripinski hat darauf schon kurz rekurriert. Hat er genug rausverhandelt in den Koalitionsverhandlungen mit der SPD? Und da habe ich meine großen Zweifel. Also für eine echte Wirtschaftswende wäre, glaube ich, durchaus, ich weiß, dass das sehr schnell vom Tisch war, aber wäre durchaus notwendig und richtig gewesen, Wirtschaft und Arbeit zusammenzulegen. Jetzt ist es so, dass Arbeit und Soziales weiter bei der SPD bleibt und Politik ist am Ende immer das Verteilen von Geld. Und wenn man sich die Batzen anschaut, wie sie sich auf Union und SPD verteilen, dann ist eindeutig, dass der größere Batzen Geld in den Händen der SPD liegt. Und deswegen habe ich da meine Zweifel, wiewohl ich versuche, alles sozusagen an diesen Zweifeln so gut wie möglich einzudämmen, weil es stimmt ja, was Markus Söder mal gesagt hat, dass das die letzte Patrone der bürgerlichen Mitte ist, die jetzt noch da ist. Und deswegen sollte es klappen.
Ich
würde gerne noch einen Punkt zu dieser Facette Unternehmer sind nicht zwingend gute Politiker sagen. Das ist richtig und das hat sich auch ein paar Mal in die Hose gegangen. Diese Frage geht aber für meine Begriffe über Herrn Wildberger hinaus, denn mein Eindruck ist, dass auch Friedrich Merz selbst manchmal dem Trugschluss erliegt, dass man regieren könne wie ein CEO und in einem Unternehmen. Und das geht in der Politik eben genau nicht.
Vielleicht sehen wir haben, glaube ich, ein Foto von Herrn Wildberger, weil der Name jetzt schon so oft gefallen ist. Carsten Wildberger ist parteilos und er soll jetzt das neue Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung dann führen. Und er war der Vorsitzende von Mediamarkt Saturn. Frau Frühauf, wenn Sie jetzt auf das Kabinett blicken, also was denken Sie, nach welchen Kriterien hat dann Friedrich Merz ausgewählt? Weil vorher hieß es ja immer, ja, Regionalproport, Frauen, Männer. Also ging es persönliche Loyalitäten, Kompetenz, was war da entscheidend?
Mir geht es auch so, dass ich ganz froh bin, dass er diesen Regionalproport außen vor gelassen hat. Also das hat auch für einige Verstimmungen gesorgt. Die Niedersachsen sind nicht glücklich, die Hessen auch nicht. Er hat, glaube ich, schon auch bewusst, und das hat er gestern auch in seiner Rede bei dem Bundesausschuss gesagt, er wollte überraschen, er wollte etwas Neues bringen. Er hat ja auch ein Problem, dass er immer wieder in den letzten Monaten und Wochen beweisen musste, dass er handlungsfähig ist. Und diese Handlungsfähigkeit mit Menschen von außen, die suggerierte jetzt erstmal ad hoc, muss ich natürlich zeigen, ob das so bleibt. Was ich noch sagen wollte zum Thema alte Köpfe. die sind schon noch da. Also mit Julia Klöckner als Bundestagspräsidentin und Jens Spahn als Fraktionsvorsitzende sind es natürlich Menschen, also gerade Jens Spahn als Fraktionsvorsitzender, ist es schon jemand an einer Position, die Einfluss hat. Und man sieht auch, dass Julia Klöckner jetzt nicht unbedingt ruhig ist und Debatten anstößt. Wir haben das gesehen in der Debatte um den Einfluss der Kirche. Und was ich spannend finde, wie sich das in den nächsten Monaten und Wochen entwickelt, welchen Einfluss gerade dieser Flügel der Partei nehmen wird, dieser doch eher rechts außen. Und da bin ich gespannt, wie so diese Austarierung Kabinett und dieser Flügel, der ja auch wichtige Posten besetzt, sich dann noch zusammenfinden
wird. Ja, und Sie haben jetzt gehört über die nicht zufrieden waren. Die nicht zufrieden waren, sind auch, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt hat sich auch geäußert, also Ostdeutschland. Zu Recht, sind die zu Recht unzufrieden, Herr Kopinski?
Ja, für Ostdeutschland kann ich es schon verstehen. Also die hätten den Rainer Haseloff ins Kabinett geschickt und das wäre ein echter Ostdeutscher gewesen, muss man jetzt einfach mal so sagen, im Vergleich zu Katharina Reiche. Ja, aber auch ein Ministerpräsident, der eine Bekanntheit hat und der den Osten auch wirklich repräsentiert hätte. Aber da haben wir ein Stück weit die Krux der aktuellen politischen Entwicklung, dass du diese Ministerpräsidenten als echte Repräsentanz, als Antwort auf die Stärke der AfD im Kabinett bräuchtest, aber eben auch in den Ländern, sonst geht das Bundesland komplett verloren. Ich glaube, eine Sache hat Friedrich Merz mit diesem Kabinett wirklich geschafft, vielleicht nicht im Bereich Wirtschaftswende, da würde ich sehen wie Christoph Schwennecke, aber im Bereich Außenpolitik hat er natürlich eine Form von Harmonisierung erreicht, die ist wirklich beeindruckend und die kann richtig zu Ergebnissen führen. Also er hat den Nationalen Sicherheitsrat bei sich im Kanzleramt verankert, er hat einen Außenminister, der wirklich Fachkompetenz hat, ich glaube das erste Mal in der Geschichte des Landes, mit Johann Wadephul, der auch noch gleichzeitig aus seiner Partei kommt und diese Thematik, wer jetzt Staatssekretärin wird, wer außenpolitisch Berater wird, ist gar kein Problem, weil man es eigentlich wirklich aus einem Guss machen kann. Und wenn man dann noch das Thema Migrationswende mitdenkt, was ja auch zwischen Innen- und Außenministerium entschieden wird mit Alexander Dobrindt, ebenfalls Union, da kann er wirklich was erreichen. Bei Wirtschaft braucht er Glück.
Ja, lass uns mal einen Moment noch bei Wirtschaft bleiben, weil ich würde dann gleich das noch bei Wirtschaft bleiben, weil da gab es ja auch die überraschende Personalie eigentlich mit Katharina Reiche. Und da ist ja auch die Frage, repräsentiert Katharina Reiche als jemand, die aus Ostdeutschland kommt, repräsentiert die Ostdeutschland?
Ja, also was ich
in der Politik war jetzt.
Genau, also was ich jetzt so an ersten Stimmen dazu gehört habe, ist das nicht ganz so der Fall. Also sie kommt aus Brandenburg, aber ist natürlich schon so ganz lange auch im Westen unterwegs und überall. Also sie wird sicherlich nicht als das Gesicht aus Ostdeutschland wahrgenommen, wie das jetzt im Fall von Rainer Haseloff wäre. Aber ich frage mich schon, ob sozusagen diese Proporzfragen gerade da draußen in der Bevölkerung wirklich so entscheidend sind. Ich habe wirklich den Eindruck, dass erwartet wird, dass jetzt diese Regierung sich an die Arbeit macht, pragmatisch ist und die Leute, die was von ihrem Fach verstehen. Und das bringt ja Katharina Reiche offenbar tatsächlich mit. Also ich finde, mit ihrer Personalie ist Friedrich Merz doch auch ein bisschen ein Scoop gelungen, nachdem zuletzt der Eindruck entstanden war, dass das Wirtschaftsministerium so eine Art Restposten ist. Carsten Lindemann hat abgewunken, Jens Spahn wollte es auch nicht machen. Dann wirkte das plötzlich so wie, okay, die Union wollte doch eine Wirtschaftswende und jetzt gibt es keinen prominenten Kopf, der das irgendwie machen will. Und jetzt kam er aber doch noch mal mit einer Personalie um die Ecke, die, ja, wo wir jetzt alle noch nicht wissen, ob sie hält, was sie verspricht. Aber Expertise bringt sie mit.
Ja, Frau Früher, wie erklären Sie sich das, dass Lindemann, oder was wissen Sie darüber, warum Carsten Lindemann letztendlich abgelehnt hat?
Carsten Lindemann wollte eigentlich das Ministerium Arbeit und Soziales. Das war ihm sehr, sehr wichtig. Das hat er im Vorfeld auch immer wieder klargemacht, dass das ein Ministerium ist, wo er das Gefühl hat, auch als Wirtschaftsexperte überraschend dort Themen für sich Schwerpunkte setzen zu können. Und ich hatte gestern ein Gespräch mit ihm und er meinte, theoretisch müsste man über dieses Wirtschaftsministerium eigentlich fast schon Energieministerium drüber schreiben, weil da jetzt der Schwerpunkt auf diesem Thema sitzt. Mir liegt aber noch eins am Herzen, weil ich Sachsen-Anhalterin bin. Das Thema ostdeutsche Repräsentation im Kabinett. Katharina Reiche, klar, diese Diskussion, wer ist jetzt eigentlich Ostdeutsche und nicht Ostdeutsche, ist auch ein bisschen müßig. Wenn jemand 20 Jahre in Sachsen-Anhalt oder Thüringen oder Sachsen gelebt hat, würde ich ihm jetzt auch nicht absprechen, die Lebenswirklichkeit zu kennen. Trotzdem ist es natürlich ein wichtiges Thema. Der Osten ist verloren gegangen bei der Wahl. Der war komplett blau. Und wenn wir nächstes Jahr nach Sachsen-Anhalt bei den Wahlen schauen, da kann es ganz, ganz gefährlich werden. Die AfD könnte da stärkste Kraft werden. Und das Problem ist tatsächlich, dass Rainer Haseloff eigentlich gesagt hat, noch eine Legislatur ist für mich schwierig. Sven Schulze als Wirtschaftsminister, der sein Kronprinz ist und vielleicht Ministerpräsident werden will, hat es schwer, sich dort gegen einen Rainer Haseloff zu positionieren. Ich verstehe schon das Kalkül der Sachsen-Anhalter zu sagen, okay, wir haben einen bekannten Minister dann, vielleicht, Sie wollten ja gerne das Verkehrsministerium und können dann somit irgendwie Sven Schulze als Ministerpräsident bekannter machen, indem er den Posten dann annimmt. Ich verstehe auch, Friedrich Merz sagt, okay, ich kann jetzt nicht alle Probleme Sachsen-Anhalts lösen, aber das sollte er nächstes Jahr im Blick behalten, denn dann sind da die Landtagswahlen. Das kann sehr, sehr gefährlich für Friedrich Merz werden.
Und was ist denn, was zählt da oder was ist das Wichtigste, damit diese Landtagswahlen eben nicht verloren gehen oder damit die AfD im Osten nicht mehr so stark ist?
Ja gut, man muss die großen Probleme des Landes lösen und den Menschen das Gefühl geben, dass eine gute Regierung am Werk ist. Ja. Und das wird über zwei Themen gemacht, über das Thema Wirtschaftsaufschwung oder das Gefühl, dass da etwas passiert und über das Thema Migration. Migration, würde ich sagen, gibt es eine Chance, dass etwas passiert. Ehrlicherweise, weil die Zahlen sich ohnehin schon nach unten entwickeln. Und zweitens, weil die Maßnahmen natürlich auch ein bisschen was erreichen könnten. Und beim Thema Wirtschaft ist in Wahrheit nicht genug passiert. Ich glaube auch nicht, dass das eine Katharina Reiche lösen kann, sondern in der Tat, das ist eigentlich das Thema für Bürokratie, für Digitalisierung womöglich, für Arbeit, in dem man eben nicht vorangekommen ist. Und ich glaube, der neue Digitalisierungsminister, der wird sich darüber wundern, dass er erstmal als erstes eine Bürokratie aufbauen muss, nämlich sein eigenes Ministerium, das nicht existiert. Und ich wünsche ihm viel Spaß bei dieser Aufgabe, dieses Ministerium aufzubauen und dann ja auch mit Referaten, mit ehrlicherweise, wer das verfolgt hat, wie das Bauministerium aufgebaut wurde in der vergangenen Legislaturperiode. Da hatten viele bis weit in die Legislaturperiode gar kein Büro. Also das wird er als erstes erleben. Und als zweites wird er erleben, wie schwer es ist, ohne Kompetenz zu verstehen, wie man tatsächlich im Regierungsapparat dann etwas erreichen kann.
Und er muss damit ja dann in alle Ministerien wirken.
Genau, das ist damit eine Querschnittsaufgabe. Man nicht an Stellen abgeschnitten wird. Ja. Und das ist viel entscheidender für die Wirtschaftswende. Und das ist dann eben auch eine Grundlage für den Erfolg in Sachsen-Anhalt. Nur wenn die Menschen zufrieden sind, das Gefühl haben, es geht bergauf, kann auch diese Wahl.
Also schnell merken.
Mir ist sehr wohl mit Herrn Haseloff da in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg. Ich glaube, der ist da ein Bollwerk. Der soll da gerne bleiben. Ich finde das wirklich großartig, wie er seine Arbeit da macht, ist auch ein Charaktertyp und also der fasziniert mich seit jeher und ich glaube, er ist genau dort richtig aufgehoben. Zwei Gedanken anknüpfend an das, was Gordon Ripinski gerade sagt. Ich glaube, es gibt ein drittes Thema, was allerdings mit dem Thema Wirtschaftswende verknüpft ist, nämlich Infrastruktur. Das muss sehr, sehr schnell gehen. Da hat vor ein paar Tagen Lars Klingbeil, der SPD-Chef und wahrscheinliche Finanzminister, gesagt, die Verspätung der Bahn ist nicht nur ein Zeitproblem, es ist ein Demokratieproblem. Und ich glaube, genauso verhält sich es mit kaputten Schulen, kaputten Straßen, you name it. Und deswegen muss da sehr, sehr schnell sehr viel.
Das kann ja gar nicht so schnell gehen. Das dauert ja auch ein bisschen.
Frau Plättner, das ist richtig, aber es muss zumindest was erkennbar sein. Es muss zumindest der Elan erkennbar sein und der feste Wille und vielleicht auch schon so erste kleine, zarte Pflänzchen, die da wachsen. So, und zum Digitalministerium, alles richtig, was gesagt wurde. Ehrlich gesagt, ich kenne Herrn Wildberger gar nicht. Wahrscheinlich ist das ein Pfundskerl und der kann das wunderbar. Ich habe.
Wer war im CDU-Wirtschaftsrat, daher kannten
okay.
die beiden sich.
Also ich habe eher mit der Konstruktion ein Problem. Also für mich hört sich diese Konstruktion eines Digitalministeriums so an, als käme sie von Leuten meines Alters oder noch älter. Also wir haben da irgendwas Komisches, Digitales, das müssen wir irgendwie einhegen. Am besten wir bauen Mauern drum, nennen das Ministerium und machen ein Türschild dran. Und dann ist das gut. Dann haben wir das im Griff, dann haben wir dieses Thema quasi kaserniert und im Griff. Das Thema ist aber überall drin. Ich könnte genauso gut ein Ministerium für Erdanziehung machen. Ich glaube, dieser Ansatz, ist streitbar, gelinde gesagt. Ja, weil du hast dieses Thema überall drin. Und du löst es nicht, indem du eben ein Türschild dran schraubst.
Aber dieser an ein Gebäude ist es noch gar nicht.
Dieser Ansatz, als Querschnittsaufgabe zu begreifen, hat ja bislang nicht funktioniert. Und deshalb finde ich schon, dass man auch die Vorschläge der Kommission, die der Bundespräsident eingesetzt hatte, wo Thomas de Maizière und Peer Steinbrück und Julia Jäkel und noch ein paar
und
andere.
Und Herr Voskuhle, Andreas Voskuhle
auch. Andreas Voskuhle, genau. Die haben ja wirklich ein paar sehr konkrete Vorschläge gemacht, die eigentlich auch zeigen, dass man so eine Stelle vielleicht schon braucht. Also die haben ja zum Beispiel festgehalten, dass unsere Sozialabgaben, Transferleistungen zum Teil also völlig wirr an völlig unterschiedlichsten Stellen zu beantragen sind, dass ein einziges Wirrwarr ist. Und ich glaube, ich kann mir das nicht anders vorstellen, als dass man tatsächlich eine Stelle braucht, die das koordiniert, dass das und die Infrastruktur dafür schafft, dass das an eine Stelle kommt. Weil man nimmt damit ja Häusern auch was weg. Ja? Also die sitzen alle auf ihren Pfründen, die wollen das alle verwalten und weitermachen. Und da wird jemand dann auch mit Durchschlagskraft und vielleicht hat die jemand, der eben von außen kommt, sagen müssen, so jetzt machen wir es tatsächlich mal anders. Also ich finde, das haben wir jetzt lang genug probiert, als Querschnittsaufgabe Digitalisierung einzuüben, aber es hat nicht geklappt.
Das ist ja auch nicht ein Digitalisierungsministerium ausschließlich. Es hat ja auch noch dabei Staatsmodernisierung. Und ich glaube, das, also aus meiner Perspektive ist das tatsächlich der wichtigere Punkt. Herr Pinsky hat es gesagt. Also es muss irgendwie so eine Handlungsfähigkeit. Also man muss sehen, da passiert jetzt irgendwie was. Da gibt es irgendwie vielleicht auch einen Bürokratieabbau. Auch wenn es Politik ist ja Psychologie. Das muss ja irgendwie bei den Leuten ankommen, zu sagen, da sind die jetzt wirklich dabei, was zu machen. Und wenn dieses Ministerium für Staatsmodernisierung, ich will mal optimistisch in die Zukunft schauen, da irgendwie was erreicht,
wenn der Blick von außen darauf schaut.
Das Haus wird dann erfolgreich sein, wenn es das Backing des Bundeskanzlers hat.
Und Zugriffsrecht.
Nur so geht es. Es muss eine Chefsache sein. Der Bundeskanzler muss wollen, dass die Digitalisierung vorankommt. Dann würde das theoretisch auch mit einem Staatsminister im Kanzleramt funktionieren, der immer nach oben trägt, was jetzt gerade wieder für Themen anstehen. Aber so wie es ist, glaube ich, kann man diese Struktur einmal ausprobieren. Nur die entscheidende Frage wird sein, wenn Carsten Wildberger mit Friedrich Merz spricht und sagt, ich habe ein Problem, das Arbeitsministerium oder das Verkehrsministerium, die machen nicht mit, die schicken mir nicht, was sie wollen. Du musst da einmal ein Machtwort sprechen, ist die Frage, macht Friedrich Merz das oder macht er es nicht? Und das hängt sehr viel damit zusammen, wie sich Carsten Wildberger eben einspielt, wie er ankommt, wie er nach außen wirkt.
Und wie auch dann die SPD bereit ist mitzumachen.
Genau. Aber da und kommen davon wir gleich hängt sein Erfolg ab.
Ja, welche CDU verkörpert denn dieses Kabinett? Ist es jetzt sozusagen die konservative, pragmatisch staatstragende, modernisierende, klassisch wirtschaftsnah? Was könnte man das so? Also, welche Richtung geht das, wenn man das
sieht? Als ich gestern gesehen habe, muss ich ehrlich sagen, fehlte mir so ein bisschen CDU-DNA so auf den allerersten Blick. Ja? Also, Wolfgang Schäuble ist ja nun gestorben und der fehlt natürlich der CDU ganz deutlich, weil er einfach sozusagen der war, der immer so den intellektuellen Überbau auch ein bisschen hatte und erklärt hat, was eigentlich die CDU ist und was konservativ ist. Und als ich jetzt gestern diese Reihe gesehen habe, habe ich mich gefragt, wer diese Rolle denn eigentlich künftig einnehmen könnte? Will das Friedrich Merz dann auch noch immer alles selbst machen, sozusagen? Und oder wer dieser Köpfe wird sich da auch so ein bisschen hervortun? Weil was wir in den letzten Wochen ja ganz krass gesehen haben, ist, dass es einfach eine große Kommunikationslücke gab. Also wir haben einfach ja von Friedrich Merz viel Kommunikation nach innen erlebt, in seine Partei, mit der SPD und aber die Kommunikation in Richtung Bevölkerung, die hat ja quasi noch überhaupt gar nicht stattgefunden und die Umfragen, ja, wie Herr Repinski schon richtig sagte, sehen schlimm aus. Also das heißt, da muss jetzt auch mal eine Ansprache her und da habe ich jetzt bei den Köpfen, die da waren, ja, nicht so richtig.
Also das ist ja die Frage, wer könnte das neben Friedrich Merz das Gesicht werden?
Ja, aber ein Wolfgang Regierung Schäuble kommt halt nicht jedes Jahr aufs politische Parkett. Es ist ein Generationswechsel, der da stattgefunden hat schon in den letzten Jahren. Und wir haben ja schon gesagt, es ist ja auch schon viel festes Mobiliar wieder aufgestellt worden. Die Namen haben wir alle genannt. Das ist eben jetzt die CDU. Vielleicht müssen wir uns erst noch dran gewöhnen, dass die jetzt eben so aussieht und auch keine Merkel-CDU ist und auch keine Schäuble-CDU mehr ist.
Also es ist ja eine Partei, die sich auch in einer neuen Findungsphase befindet. Also diese drei Flügel aus dem wirtschaftsfreundlichen, dem konservativen und dem Arbeitnehmerflügel, die gibt es ja so auch nicht mehr. Die Aufgaben des Arbeitnehmers
ist auch nicht zufrieden.
Ja, die Aufgaben übernimmt die SPD im Kabinett. Ja. Das ist, glaube ich, für die Arbeit, wenn es wirklich um die Arbeitnehmer geht, dann, glaube ich, muss sich niemand Sorgen machen. Der Flügel muss sich Sorgen machen, aber auch das steht eben für eine Neuerfindung. In Wahrheit ist doch die große Frage bei der CDU, die jetzt verhandelt wird in den nächsten Jahren, wie geht man mit der AfD um, wenn es hart auf hart kommt? Denkt man an irgendwelche Minderheitsregierungen oder nicht? Was macht man eigentlich für den Fall, dass es irgendwann keine Mehrheiten mehr gibt? Und da gibt es verschiedene Denkmodelle, die vorangetragen werden. Auf der einen Seite diejenigen, die vielleicht früher eher bei Merkel standen, die sagen, ne, wir müssen Volkspartei sein, in die Mitte integrieren, die Grünen sind nicht so schlimm, die AfD auf keinen Fall. Und auf der anderen Seite eben diejenigen, die sagen, lieber habe ich sie irgendwann mal in einer Juniorrolle, in der ich sie kleiner mache, als dass sie uns später überholen. Ja. Wir sind noch nicht da, aber die Personalie,
die Diskussion ist
in dieser Personalie ist diese Debatte angelegt. Ja. Der ist der Fraktionschef und der steht von vornherein für ein Alternativmodell, falls es mit Friedrich Merz nicht läuft. Und das werden wir in diesem Jahr ausgetragen sehen.
Da steckt sogar noch mehr Musik drin, wenn wir das Zoom objektiv ein bisschen aufreißen und die SPD mit in den Blick nehmen. Also wir haben einerseits die Fliehkräfte nach rechts, die Gordon Ripinski beschrieben hat, mit Jens Spahn und anderen, die einen anderen selbstverständlichen Umgang mit der AfD haben möchten. Bei der SPD auf der anderen Seite gibt es Fliehkräfte ganz stark nach links, die sagen, das ist uns alles nicht recht, was da in diesem Koalitionsvertrag steht. Wir warten ja jetzt auch noch mal auf das Ergebnis der Abstimmung, wobei ich glaube, das geht gut. Das hat sich schon an der Mindestlohndebatte kristallisiert, was da für Fliehkräfte wirken. So, also da zerrt es schon ganz schön an diesem Zentrum. Und in Physik habe ich mal gelernt, Fliehkräfte, wenn sie denn ungefähr gleich austariert sind, sorgen in der Mitte für Stabilität. Das ist meine Hoffnung, ehrlich gesagt. Hoffentlich sind die nicht auf der einen Seite so stark und auf der anderen Seite schwächer, dass diese Stabilität nicht hergestellt wird. Also das fand ich schon spektakulär in den letzten Wochen, wie stark das schon auseinanderging, ja, bevor es losgegangen ist.
Wie sehen Sie die Rolle von Jens Spahn? Also auch gerade in Bezug auf die AfD, den Umgang mit der AfD.
Ja, ich bin wirklich sehr gespannt, welche Rolle Jens Spahn in den kommenden Jahren einnehmen wird. Weil in den letzten Jahren hat er sich ja sehr, sehr loyal zu Merz verhalten, nachdem er ja innerparteilich eher ihm gegenüberstand. Diese Loyalität wurde jetzt belohnt. Friedrich Merz ist ja jemand, der Loyalität auch immer wieder belohnt. Das ist ihm ja sehr, sehr, sehr wichtig.
Ja, auch mal gegen ihn angetreten ist.
Im Team Laschet war, gegen ihn angetreten ist. Ich habe so das Gefühl gehabt, diese Debatte zum Thema AfD war schon mal so ein kleiner Versuch zu schauen, wie weit kann ich in meinen Äußerungen gehen, wie weit kann ich die Debatte anstoßen. Also er rudert jetzt auch hoffentlich immer wieder so ein bisschen zurück. Und er holt damit natürlich einen gewissen Flügel, einen bestimmten Teil dieser Partei auf seine Seite. Und wir wissen alle, dass Jens Spahn auch Ambitionen hat. Ich glaube, er hat es in seinem Jahrbuch, in seinem Schuljahrbuch wohl gesagt, dass er mal Bundeskanzler werden will. Und jemand wie Hendrik Wüst, der eigentlich derjenige ist, der so ein bisschen Stadtblöcken steht, um Merz zu beerben, sollte sich mal ein paar Gedanken machen, was hier in Berlin gerade passiert.
Mhm. Okay. Er hat sich rein verhandelt in diese Spitzenposition, muss man sagen. Er war derjenige, der wusste, wie diese Verhandlungen laufen, wie man gegen eine SPD antritt, wie man was rausholt. Er war derjenige mit Regierungserfahrung. Und er hat sich als so unverzichtbar erwiesen für Friedrich Merz, dass er an ihm nicht mehr vorbeigekommen ist.
Dass die CDU gar nicht so gut verhandelt habe, weil die SPD...
Ja, aber er war derjenige, der am Ende an vielen Stellen gesagt hat, wir müssen es so machen, damit wir was auch erreichen. Und in diesem Erfolg, den er da erzielt hat, liegt aber auch die Gefahr angelegt. Weil er im Grunde genommen an einer bestimmten Stelle auch Friedrich Merz ein Stück weit gezeigt hat, wie es geht. Und ich glaube, dieses Gefühl ist in Jens Spahn sehr, sehr schnell erweckbar. Und das ist eben eine Gefahr für Friedrich Merz, besonders dann, wenn es nicht gut läuft.
Ja. Ich glaube, dieses Gefühl schläft nie bei ihm.
Ich habe trotzdem bei der AfD-Debatte, die jetzt an Jens Spahn sich entsponnen hat, den Eindruck, dass wir sie vielleicht ein bisschen zu hoch hängen. Also was hat der Mann gesagt? Er hat gesagt, wir sollen in Geschäftsführungsangelegenheiten im Bundestag mit der AfD umgehen wie mit jeder anderen Partei.
Also die Besetzung von Ausschüssen,
Ausschüssen und so weiter.
Er hat gesagt, die Mehrheit ist rechts der Mitte und wir bilden die Mehrheiten auf der linken Seite. Das ist also eindeutiger geht's nicht.
Also die Debatte wurde aber losgestoßen dadurch, dass er sagte, wir müssen der AfD im Bundestag, dann, um ihr diesen permanenten Opferstatus zu nehmen, auch die entsprechenden Posten zugestehen. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, ist es ja so, die Posten werden gewählt und die Menschen werden gewählt und entweder machen sie Vorschläge, die für die Gremien wählbar sind und erlangen Mehrheiten oder sie werden eben nicht gewählt. Und dann werden sie nicht gewählt, wie im Fall des Bundestagsvizepräsidenten, weil eine Mehrheit eben nicht dafür ist. Also die Abgeordneten sind ja da frei in ihrer Entscheidung. Insofern
glaube ich nicht. Die Abgeordneten sind, glaube ich, nicht ganz frei in ihrer Entscheidung. Es gibt schon eine Abmachung unter den Fraktionen auch im Vorfeld. Es gibt schon Absprachen. Deswegen ist es noch mal was anderes als beim Bundestagsvize.
Bei Herrn Brandner, der von der AfD, der Vorsitzende des Rechtsausschusses doch sein sollte, genau. Da hat man sich dann doch gegen, da hat man ihn nicht gewählt.
Doch, der wurde gewählt,
aber abgewählt. Die stehen aber für abgewählt. Eine große Frage. Und da ist Jens Spahn immer der den ersten Vorschlag macht. Genau. Darum geht es.
Ich oute mich jetzt mal als jemand, der sagt, ich halte das für richtig, dass diese Posten vergeben werden. Sie sind nun mal da, in dieser Größe, im Parlament. Und dann zu sagen, nee, ihr kriegt das aber nicht, das geht auf Dauer nicht gut. Ich habe nur die begründete Befürchtung, dass diese Dehnübungen, die Jens Spahn da macht, über diese Sache hinausgehen sollen. Also dass er nicht nur diese einzelne Sache meint, also Posten oder auch Bundestagsvize, sondern dass er einfach da diese Dehnübung geht weiter bei ihm. Das geht nicht nur darum, der AfD da zu ihrem aus meiner Sicht legitimen Recht zu verhelfen, Ausschussvorsitze zu besetzen.
Ja. Für Dehnübungen ist auch Markus Söder ja bekannt, in welche Richtung auch, auch immer. Gucken wir nochmal auf die CSU. Also Alexander Dobrindt, CSU, wird jetzt Bundesinnenminister. Sie haben es schon angesprochen, das Thema Migration ist ein Riesenthema, wo auch die Union ja klar gesagt hat, da wollen wir liefern. Also für was steht denn jetzt Alexander Dobrindt? Wer möchte?
Naja, also er war immer schon ein Mann der sehr direkten Ansprache, also Law and Order und so ist, glaube ich, für ihn jetzt nicht so ein großes Problem zu verkörpern. Insofern, also das war ja nun auch eine vergleichsweise unüberraschende Personalie. Ich glaube, es stimmte tatsächlich, dass er sich schwer getan hat, vom Landesgruppenvorsitz Abschied zu nehmen. Das ist nämlich eine wunderbare Position und ganz viele, die schon hatten und hinterher Minister geworden sind, haben immer gesagt, das war die schönste Position, die ich je hatte. Das war Peter Ramsauer, das war bei Michael Gloß so. Die sind als Minister nie so glücklich gewesen wie da. Aber ihm war wahrscheinlich auch klar, es geht nicht anders und Innenminister ist ja nun auch nicht nichts.
Aber was muss da passieren oder was ist das Wichtigste? Weil am Anfang hat Merz ja im Wahlkampf hat er mal gesagt, am Tag 1 nach meiner Amtseinführung werde ich sollen die Grenzen schließen, müssen wir kontrollieren. Natürlich ganz klare wird es Rückweisungen geben an den Grenzen.
Es müssen die selbst geschürten Erwartungen eingelöst werden und die sind relativ hoch. Weil gesagt wird, das Migrationsthema muss gelöst werden. Also es wurde ja sehr oft von Staatsversagen gesprochen in dem, was die Ampel gemacht hat. Es wurde sehr, sehr scharfes Vokabular verwendet. Und an dem muss sich jetzt die Union messen lassen. Insofern ist es natürlich folgerichtig, wenn die CSU, die ja auch in dem Thema immer sehr laut ist, das jetzt auch selber löst. Ich glaube, die Rahmendaten eben auch mit der Möglichkeit, das mit Außenpolitik zu verknüpfen, sind ja nicht so schlecht. Aber man braucht eben auch Glück. Also die Frage von Anschlägen von Tätern mit Migrationshintergrund, das ist eben nicht nur eine Frage von Migrationspolitik, sondern eben auch mal eine Frage von Menschen, die teilweise schon lange hier sind oder von auch einfach nur von Glück oder Pech, ob das passiert. Und das ist schon eine große Herausforderung. Und die spannendste Frage wird natürlich sein, ob das, was sich die Union vorgestellt hat und was sie versprochen hat, nämlich eine ziemlich rigorose, auch national orientierte Politik zu machen, mit Abschiebungen an der Grenze, ob sich das vereinbaren lässt mit der Idee, ein neues Europabild nach vorne zu bringen. Das hat Merz ja auch gesagt. Und das ist eigentlich gegen eine europäische
Lösung. Und wer wird dieses Europabild dann prägen? Er oder Wadephul als Außenminister? Wer wird das tun?
Ich glaube, das Ziel wird von Friedrich Merz sein, das selbst zu prägen. Also er will am liebsten jetzt ja schon einen Außenpolitikkanzler. Das hat er auch im Wahlkampf immer wieder klar gemacht. Und ich bin aber echt gespannt, ob er das für sich selber wahrmachen kann, weil dafür muss ihm innenpolitisch tatsächlich der Rücken freigehalten werden durch Personalien wie Alexander Dobrindt, gerade auch durch das beim Thema Wirtschaft. Und nochmal auf Alexander Dobrindt zurückzukommen. Ich fand spannend, wie sich seine Rolle auch innerhalb der Union in den letzten Monaten entwickelt hat. Ich hatte mal das Gefühl, es gab so ein strategisches Machtvakuum auch in der CDU, in der Union, die den Alexander Dobrindt, der Strategie liebt. Also man kann ja mit Alexander Dobrindt kann man herrliche Abende verbringen und über politische Strategie und Zusammenhänge diskutieren, der das dann auch so eingenommen hat. Also die ganze Migrationsdebatte, die wir im Vorfeld der Bundestagswahl hatten, da hatte Alexander Dobrindt eine ganz große Rolle. Und jetzt kommt er natürlich wieder in die Realpolitik hinein. Er war ja schon mal Verkehrsminister, jetzt wieder Innenminister. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie dann solche Strategiedenken auch aufgeht in der Realpolitik.
Sein Image als Verkehrsminister ist jetzt
also
nicht so
haben groß ja auch gewesen. Diejenigen geredet, die bei den Koalitionsverhandlungen dabei waren, das ausgerechnet er, der nach außen so ein Haut drauf und Hardliner ist, der Vermittler hin zur SPD war und gesagt hat, kommt jetzt, wir müssen noch mal mit denen reden, komm, wir setzen uns noch mal zusammen. Also eine ganz andere Seite gezeigt hat, eben diese strategische und richtig ist auch, das ist interessant bei Friedrich Merz, dass er normalerweise beginnen Kanzler immer erst nach einer gewissen Zeit so ausschließlich auf die Außenpolitik zu gucken, weil dann ist das dieses Klein-Klein da im eigenen Land ist dann nicht mehr so reizvoll wie die große weite Welt.
Die ist enorm wichtig.
Aber er hat eben hier auch riesige Erwartungen im Inland hergestellt mit seinen Ankündigungen und wie er das hinkriegen möchte, diese Ambition sofort bei den Großen der Welt mitzuspielen und hier Inventur zu machen, das Land so hinzukriegen, wie er es versprochen hat, wow. Mhm.
Aber es gibt ja ein starkes Bedürfnis, auch dann, dass Deutschland wieder eine klare und führende Rolle spielt, also in Europa auf jeden Fall und auch gegenüber den USA.
Ich glaube, wenn er sich darauf fokussieren kann, dann hätte er auf jeden Fall erstmal den richtigen Akzent gesetzt. Also er muss ja ein bisschen Prioritäten setzen und bei der Vorstellung des Kabinetts habe ich auch ein bisschen gedacht, was will der sich eigentlich sozusagen alles aufhalsen, weil er dann am Ende noch sagte, ja, er möchte auch auf jeden Fall an der strategischen Weiterentwicklung der CDU ganz stark mitarbeiten und da mit Carsten Linnemann weiterarbeiten und natürlich auch den Osten zurückgewinnen. Und also ich glaube, ich habe mich gefragt, werden eigentlich die Personen sein, die ihm sagen, die ihm auch ehrliches Feedback geben und ihm auch sagen, so jetzt geht's in die falsche Richtung oder jetzt lass mal die machen und reiß nicht alles an dich.
Ist das Thorsten Frey dann also, als Kanzler und Chef, der das macht?
Aber der ist charakterlich nicht so angelegt, dass er sagt,
Ich bin mir unsicher, ob es Thorsten Frey ist, der ist ja eben tatsächlich sehr loyal.
Ist das dann Wolfram Weimer, der zwar jetzt für die Kultur zuständig ist, aber mit ihm ja gut befreundet ist und auch im Kanzleramt sitzt.
Aber der häufig der Meinung von Friedrich Merz ja ist.
Okay. Das ist ein Riesenproblem, weil Friedrich Merz hat einen kleinen Zirkel um sich herum. Das war schon in der Rolle als Partei- und Fraktionschef so. Er hat auch
Männer, habe ich gesehen. Also auf der Liste, die im Kanzleramt ihn beraten, habe ich
Also ich finde jetzt nicht, dass ein CDU-Kanzler irgendwie als erste Aufgabe Parität in seinem Büroumfeld schaffen muss.
Aber es fällt schon auf.
Mir ist eigentlich ehrlicherweise erstmal wichtiger, oder mir wäre es an seiner Stelle auch erstmal wichtiger, dass ich die Beratung bekomme, die mich dann zu einem guten Bundeskanzler macht, von seiner Perspektive aus gedacht. Und das Wichtige ist, dass man dann auch Widerspruch zulässt. Mhm. Und da hat er eigentlich zu wenige Leute, die er da reinlässt. Und das wird eine große Aufgabe, die er lösen muss.
Vielleicht kann ja unser bisheriger Kollege Stefan Cornelius, der jetzt ja offensichtlich Regierungssprecher wird, diese Rolle einnehmen, bisher Außenpolitikchef der Süddeutschen Zeitung. Denn es gab immer schon auch Regierungssprecher, die sehr, sehr großen Einfluss hatten. Klaus Bölling bei der SPD oder zuletzt bei Angela Merkel, Seibert, glaube ich, auch, sein Vorgänger sowieso. Also da könnte ich mir schon vorstellen, auch in Kenntnis des Ex-Kollegen der Süddeutschen Zeitung, dass er diese Rolle einnehmen kann. Die Frage ist, kann Merz sowas annehmen? Also kann er überhaupt Kritik annehmen aus den eigenen Reihen, wenn einer sagt, du, ich glaube, hier läuft was gerade schief, wenn du das so weitermachst.
Wenn wir eine Sekunde für diese hochinteressante Konstellation haben. Stefan Cornelius als neuer Regierungssprecher, da ist auch ein Konflikt angelegt, nämlich mit Wolfram Weimer, selbe Generation, der Kulturstaatsminister zwar ist, der ist vielleicht nicht auf den Reisen dabei, dafür sitzt er im Kanzleramt dauerhaft. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Stefan Cornelius derjenige ist, der dann morgens die Presselage macht und wenn er ins Kanzlerbüro kommt zur Vorstellung, dann sitzt Wolfram Weimer da schon, hat den zweiten Kaffee schon mit Friedrich Merz getrunken und schon darüber geschäkert, was man wirklich macht. Also da liegt auch die wirkliche Frage, wer ist eigentlich der wahre Regierungssprecher zwischen den beiden? Hochspannendes Thema.
Okay, Sie kennen Wolfram Weimer aus Ihrer beruflichen Tätigkeit. Sie waren Chefredakteur beim Cicero lange, das Magazin, was Weimer gegründet hat. Waren ja viele jetzt erstaunt, dass er da Kulturstaatsminister wird und haben gesagt, er steht jetzt für eine richtige Wende in der Kulturpolitik, ein ganz wertkonservativer. Wie schätzen Sie es ein?
Also eins ist schon klar, Deutschland hat ja so lange noch nicht einen Kulturstaatsminister. Der erste war Michael Naumann, also unter Schröder. Ja. Der übrigens dann nach Weimar auch Chefredakteur von Cicero geworden war. Und erst dann kam ich dorthin. Und es ist der mit Abstand konservativste Kulturstaatsminister, den dieses Land je gehabt hat. Frau Grütters war nicht so und Herr Neumann von der CDU war auch nicht so. Und wenn man die Kultur-Community so ein bisschen kennt und weiß, dann wie die ist, dann treffen da schon Welten, politische Welten aufeinander. Und das wird interessant sein.
Was erwarten Sie da?
Ja, also die ersten Funken schlagen ja schon. Also was Franziska Brandner, die Grünen-Vorsitzende, da gepostet hat und was auch manche Schauspieler schon geäußert haben. Also ich glaube, da ist Musik drin, weil für die größten Teile einer eher woken, linken Kultur Gemeinschaft sozusagen, kulturellen, also dieses Habitat hat jetzt schon Allergien gegen den künftigen Kulturstaatsminister.
Aber damit zu brechen, finde ich absolut
schlüssig. Das habe ich damit
nicht. Finde ich absolut schlüssig. Ja. Und eine Claudia Roth ist auf der anderen Seite genauso polarisierend, genauso.
Ich bin absolut dieser Ansicht. Ich wollte nur sozusagen die Gemengelage geschildert haben.
Und was bedeutet das jetzt nochmal, die letzten fünf Minuten nochmal kurz auf die SPD zu schauen? Da erwarten wir jetzt den Mitgliederentscheid, wo ja aller Wahrscheinlichkeit nach dass dem zugestimmt wird. Die alle sagen auch, die haben eigentlich gut verhandelt. Die kriegen große Ministerien, Finanzen, Arbeit, Justiz, Verteidigung. Also wo ist da, Frau Fröhe, der Knackpunkt Ihrer Meinung nach? Oder wo kann es sich gerade gut ergänzen, diese neue Regierung?
Diese neue Regierung, wo wir noch gar nicht so einen richtigen Namen jetzt haben. Immer noch nicht.
Schwarz-Rot. Ich glaube, das bleibt dann so, oder? Marienkäfer.
Ich glaube...
Oh, fies für die Schwarze.
Genau, da ist viel Rot drin.
Ja, das stimmt. Ich glaube, am Ende, und so hat es Friedrich Merz ja auch mal genannt, das ist eine Arbeitskoalition und wahrscheinlich brauchen wir auch genau die jetzt. Vor allem, wenn wir auf den Osten schauen. Sie müssen jetzt mal arbeiten, die müssen jetzt mal anpacken und jetzt zeigen, dass sie irgendwie was voranbringen, dass sie jetzt wirklich, wirklich liefern. Und ich bin gespannt, was in diesen ersten 100 Tagen geliefert wird, die ja auch mal wieder von der Union so als wichtig benannt wurden. Vor der Sommerpause müssen wir jetzt aber auch was bringen, was die Leute irgendwie spürbar in der Tasche haben. Und das erwarte ich auch tatsächlich.
Was könnte das sein?
Naja, das Thema Gastrosteuer zum Beispiel, auch wenn ich da kein Fan bin, aber zumindest ist es was irgendwie möglicherweise irgendwie am Ende da ankommt.
Das ist doch was Kleines, also es ist doch nicht der große.
Psychologie spürbar. Irgendwas,
es gibt ja mehrere Maßnahmen für die Wirtschaft, also die Turbo-Abschreibungen, die geplant sind, die Senkung der Stromsteuer. Also da gibt es ja schon Sachen, die sozusagen so ein Signal setzen können, okay, jetzt bewegt sich was, es verändert sich was und was vielleicht auch bei der Wirtschaft erstmal für ein bisschen bessere Stimmung sorgen kann. Also das finde ich schon. Aber ich bin gespannt auf das SPD-Kabinett tatsächlich noch ein bisschen. Also es kursieren ja jetzt da auch schon wieder Listen.
Im Übrigen geht davon aus, Finanzminister Klingbeil, Verteidigung Boris Pistorius, Arbeit und Soziales Bärbel Baas. Ja. Also das ist das.
Die drei stehen absolut fest.
Die stehen fest. Dann gibt es jetzt die Frage Justiz.
Ja. Ob das, also ich finde jetzt nach der Vorstellung des März-Kabinetts wäre die SPD doch noch mal vielleicht so ein bisschen unter Druck, auch die eine oder andere Überraschung uns da noch zu präsentieren und eben nicht so mit einem ganz klaren weiter so vor die Presse zu treten.
Ja, Lars Klingbeil auch, wird ja genauso kommen. Also da werden ein paar neue Namen kommen. Lars Klingbeil geht es ausschließlich um 2029 in der Aufstellung für sich selbst in der Weise, dass er auf keinen Fall den Parteivorsitz abgibt, dass er also auch Vizekanzler und Finanzminister werden wird, aber auch, dass er eine Aufstellung schafft, die nach etwas Neuem aussieht. Ich glaube, dass eine Saskia Esken, auch Nancy Faeser, Clara Geiwitz, die werden alle aus dem Kabinett aus meiner Sicht ausscheiden und er wird da neue, mutige Namen nehmen. Bei Saskia Esken, die kämpft natürlich, aber ich glaube, da ist so viel Hypothek in dem Namen auch, dass er das am Ende ohne sie gestalten wird.
Ist das zu Recht eigentlich?
Ja gut, man kann natürlich mit einigem Recht sagen, also wenn sie verantwortlich ist für das schlechte Wahlergebnis, dann ist es Klingbeil irgendwie auch. Der hat aber in der Zwischenzeit seine Machtbasis so gefestigt, dass sich diese Frage so in Wahrheit nicht mehr stellt und außerdem ist die Kritik an ihm innerhalb der SPD bei weitem nicht so groß wie an Saskia Esken. Da gab es ja Leute, die gesagt haben, um Gottes Willen kann man dafür sorgen, dass diese Frau, unsere eigene Parteivorsitzende, nicht in Talkshows auftaucht, weil es kostet uns jedes Mal einen Prozentpunkt. So, was ich schon trotzdem befremdlich finde, oder seltsam, also bisher wurde gesagt, solange dieser Parteientscheid jetzt noch läuft, schmeißen wir nicht noch Namen in den Raum, weil dann wird das alles noch schwieriger.
So
Montag erst.
Ja, also, Montag. Und einen Tag vor der Kanzlerwahl.
Ich bitte Sie, also was ist denn nun noch? Das kann doch nur sein, dass er sich extrem schwer tut, Leuten wie Saskia Esken klarzumachen, ich habe leider kein Foto für dich, um es mal im Heidi Klum-Deutsch zu sagen. Und B, so viele Dilemmas ähnlicher Art hat, dass er es nicht richtig zusammenbekommt. Mir erklärt sich nicht mehr bisher, das war so ein einigermaßen tragfähiges Argument, zu sagen, wir wollen das jetzt nicht in diese labile Phase reinbringen. Aber ja, jetzt nicht mehr.
Ich finde, der Umgang mit Saskia Esken ist tatsächlich nicht ganz unwichtig, auch für die SPD. Ich finde, die haben ja schon einige Vorsitzende auf fiese Art und Weise in den letzten Jahren nicht mehr haben wollen oder weggebracht. Deswegen finde ich, schaut man jetzt schon ein bisschen darauf und ich finde, es wäre gut, wenn dann eine gute Lösung doch noch gelingen würde, weil es ist ja so, dass sie ihr ja schon ein bisschen was zu verdanken haben. Also das ist ja nicht so.
Was denn?
Ja, ich meine, sie hat doch.
Okay, ich glaube, da kommen wir jetzt gar nicht mehr zu. Aber letztendlich gab es, ich erinnere auch Phasen der SPD, wo die viel mehr zerstritten waren als in dieser Zeit.
Das muss man jetzt für den Ministerposten belohnen, aber man muss. Es kommt auf Stil und Umgang.
Stil und Umgang an. Das ist, glaube ich, dabei mein Wichtiger. Ja, wir sind gespannt, was 100 Tage Schwarz-Rot dann bringen. Und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass es nicht mit solch einer Geschwindigkeit geht wie in den USA. Da haben wir nämlich morgen 100 Tage Trump. Jetzt erstmal herzlichen Dank für die Diskussion, Frau Früher, Herr Schwennecke, Frau Lehmann und Herr Repinski. Morgen schauen wir in die USA, denn Donald Trump wird heute Abend spät noch eine Rede halten. Und wir schauen dann morgen auf den unberechenbaren 100 Tage Trump. Schön, wenn Sie wieder dabei sind. Hier geht's weiter mit Phoenix der Tag und Thomas Bade. Bis dahin. Tschüss.